Ja, wie wir es gehört haben, sind wir mitten in einer Predigserie über den jüdischen Prophet Jona. Und ich möchte mal fragen, haben die auch schon müssen Sachen machen, die euch total zuwider gewesen sind? Wahrscheinlich schon, he? Haben die schon mal Gott und die Welt nicht mehr verstanden? Dann sind wir genau richtig beim Jona. Um das geht es nämlich bei ihm. Und ich möchte euch kurz ein bisschen mitnehmen, was bis jetzt passiert ist. So wie in einer Serie, oder? Immer so der Rückblick am Anfang, bevor es dann weitergeht. Und der Jona, der ist ja im Nordreich von Israel daheim gewesen, im Alten Testament. Und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, er solle auf Ninive reisen. Das ist die Hauptstadt gewesen von der syrischen Weltmacht. Und soll dort Gericht verkünden. Weil die Menschen dort enorm abgrundtief böse gewesen sind und ganz schlecht gelebt haben. Und der Jona, der hat nicht wollen. Er ist abgehauen, das Schiff genommen übers Mittelmeer, hat wollen von Gott abhauen und Gott hat ihm einen Sturm hinein reingeschickt, ganz einen schlimmen Sturm, um ihn aufzuhalten. Und die Seeleute dort, die Schiffsleute, die haben gemerkt, dass der Jonas Problem ist und haben was gemacht? Oh, ruck! Und plötzlich haben sie ihn über Bord geworfen. Der Jonas ist da sieht man ihn ein bisschen, da sieht man es nicht so gut, da, wie er absinkt, blub, 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 ins Meer. Und er ist im Tod geweiht. Oder trinkt. Und dann schickt Gott einen grossen Fisch, der ihn verschluckt hat. Und hat ihn vom Ertrinken gerettet. Das nächste Problem war die Magensäfte von dem Fisch, aber das ist nicht ganz so schnell gegangen. Auf jeden Fall kommt er dann im Fisch zur Besinnung und fängt wieder an, zu Gott zu beten und kehrt um. Gott hat ein Einsehen, schickt den Fisch an Land, also ans Land an, und der speut ihn raus. Der Jona geht auf Ninive. Verkündigen dort das Gericht, das er hätte sollen auch. Und die Menschen in Ninive, die sind total erschlagen. Die bösen Menschen kehren um und sagen, hey, der hat recht. Es ist schrecklich, wie wir gelebt haben. Und fangen an, beten zu Gott. Er soll ihnen vergeben, sie verschonen. Und Gott macht es. Er verschont sie. Und das ist Gnade. Genau. So hat es letzten Sonntag aufgehört, der Predigt. Und eigentlich wäre das ja ein ideales Happy End gewesen, oder? Jetzt wäre ich auch so, the end. So, jetzt hätte es eigentlich fertig sein. Aber das Buch Jona geht noch weiter. Und warum geht es noch weiter? Warum hat es noch 40 Kapitel? Das Buch will zeigen, dass Gnade auch ein Skandal kann sein. Ein Ärgernis. Und das Buch will zeigen, wie schräg der Jona sich verhalten hat. Wie wir manchmal auch. Vielleicht. Also, das dritte Kapitel, letzten Sonntag, hat mit einem grossen Triumph geendet. Gott hat 100'000 von Menschen verschonen. Aber der Jona wäre nicht der Jona, wenn er sich einfach gefreut hätte. Und so fangen die Worte im vierten Kapitel so an. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Und jetzt muss man sich bewusst machen, wer der Jona war. Er hat ja den Auftrag als Prophet Gottes, Menschen zu Gott zu führen, weg von eben so bösen Wegen. Und jetzt kommen wir auf einen Schlag Hunderttausende von Menschen dazu und er regt sich megamässig auf. Er ist sogar wütig. Klar, die Syrer haben wirklich schrecklich gelebt. Und ja, die Syrer waren ein schlimmer Feind von Israel, von Nordreich Israel. Aber für den Jona ist das die Barmherzigkeit von Gott wahrscheinlich wie ein Verrat am eigenen Volk. Und im dritten Kapitel, letzten Sonntag, ist eigentlich Bosheit verschwunden aus Ninive, oder? Sie haben umgekehrt, ist verschwunden. Und jetzt plötzlich flammt sie wieder auf. Wo? Da, beim Jona, im Herz von Jona flackert sie wieder auf. Im Jona kommt es zur offenen Rebellion gegen Gott. Das heisst dann wortwörtlich, Zorn entbrannte in ihm. Und man kann das Wort auch mit Glühen übersetzen. Und in der Kinderbibel wird das so wunderbar dargestellt, wie der Jona da hockt. Und der ist hässig. Der richtig rote Büchse vor Verrückte. Er denkt, wie kann Gott so einen Fehler machen? Der macht einen riesen Fehler. Warum macht er das? Und die zweite Predigt gehört haben, man kann sie übrigens im Internet nachlesen, wenn man das vergleicht mit Jona, wie er war im Fisch, im Bauch von dem Fisch, wie er gebetet hat, wie er war und wie er jetzt ist, man meint eigentlich, man hat zwei unterschiedliche Personen vor sich. Und das merkt man, Zorn verändert den Menschen total. Und die Bibel zeigt auch, dass Zorn eine ganz gefährliche Kraft ist, die man nicht unterschätzen darf. in den kommenden Versen, wir werden es jetzt dann noch sehen, tut der Zorn am Jonas im Blickwinkel immer mehr schmälern. Wird immer enger. Und er schaut immer mehr nur auf sich. Und es wird immer abstruser, wenn er sich verhaltet. Und er merkt es nicht einmal. Das ist das Krasse. Und wisst ihr, was ganz Besonderes ist? Übrigens, ich komme dann schon auf uns. Wir reden nicht die ganze Zeit von Jonas. Wir wechseln dann auf euch. Genau. Auf jeden Fall wisst ihr, was Besonderes ist am Jonas im Zorn. Er meint, er sei, nein, er ist der tiefen Überzeugung, ich bin zu Recht zornig. Ich habe es recht hässlich zu sein. Gott hat den Fehler gemacht. Eigentlich ist Gott ein Skandal. Ja, gesehen, schau dir mal an, der Herr Noah, Jonah. Zorn, aus welchem Grund auch immer, ist gefährlich. Auch bei uns. Zorn zerstört eigentlich unsere Persönlichkeit in dem Moment, wo wir hässlich sind, wütig sind. Und Zorn zerstört Beziehungen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt? Und die Bibel sagt aus dem Grund, im Epheserbrief, fort mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Wut, Zorn, Geschrei, das ist Ausdruck von einer Fremdbestimmung. Fremdbestimmung. Und das widerspricht einem gesunden Leben zutiefst. Und es kommt gar nicht davon, ob ich dann den Eindruck habe, ich sage zu Recht zornig. Es bleibt dabei. Habt ihr im Zorn auch schon mal Sachen gesagt und gemacht, die ihr nachher bereut habt? Wahrscheinlich schon. He? Und ich habe den Eindruck, dass Zorn wie etwas Diabolisches an sich hat. Das will unseren Verstand ausklinken. Im Nachhinein merken wir das. Hey, wie habe ich so überreagiert? Wie ausklingt? Und es will schaden. Ich war schon auch zornig auf Gott. An meinem Theologiestudium habe ich einen Bandscheibenvorfall bekommen. Und 4 Jahre lang ist das gegangen. Habe ich also am Anfang nicht gewusst, wie lange das geht. Und es war wirklich ziemlich echt. Ich hatte auch Schmerzen. Und ich habe gedacht, ja, aber Gott, jetzt tue ich mich vorbereiten für den Dienst als Pastor, als Pfarrer. Und das müsste ich doch eigentlich eher unterstützen, als mich noch so belasten. Und ich bin einfach, ich bin verrückt gewesen und habe verzweifelt auch. Und habe gedacht, Gott, wie der Jona, der hat Gott auch nicht verstanden. Vielleicht habe ich zwischendurch auch so ein Gesicht gehabt wie der voran. Ich konnte es nicht handeln, nicht einordnen und nicht begreifen. Ich habe ihn angeklagt. Wie geht es dir im Blick auf Zorn? Gegenüber Menschen? Vielleicht auch gegenüber Gott? Vielleicht gibt es Leute, die die Bibel gut kennen, die denken, ja, aber es gibt ja noch den heiligen Zorn. Gibt es ja auch, oder? Ist jetzt mein Zorn heilig oder nicht? Das ist jetzt die andere Frage. Aber Zorn ist dann heilig, wenn er völlig reine Motive hat und nicht auf sich selbst, auf die eigene Kappe geht. Wie Jesus, als er im Tempel war, und dann hat er die Händler rausgetrieben, weil er verrückt war, weil die haben aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht. Das ist ein heiliger Zorn. Aber wie oft unser Zorn heilig ist, das müssen wir selber beurteilen. Aber das Buch Jona, das zeigt schon auch mehrmals, dass die Beziehung von uns zu Gott einiges mag aushalten. Also das ist wirklich etwas Schönes. Und so war es auch bei mir gewesen, dort mal. Ich habe mich dann irgendwann wieder ein bisschen beruhigt und eingekriegt und habe akzeptiert, dass Gott jetzt andere Pläne hat für mich, für meine Gesundheit. Und irgendwann, als ich es kapiert habe, ein bisschen später, hat Gott dann tatsächlich auch eingegriffen. Und ich habe dann über seit 10 Jahren habe ich keine Probleme mehr im Rücken. Ich bin mega froh. Aber wenn man im Zorn verharrt, dann kann es richtig heikel werden in der Beziehung zu Gott. Wir sehen es beim Jona. Er verbeisst sich geradezu in Zorn. Das heisst dann weiter im Vers 2, er sei, er betet, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach. Deshalb bin ich sofort gelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Der Jona macht Gott einen Vorwurf. Er hätte lieber einen zornigen Gott als einen gnädigen. Ist auch noch krass, oder? Aber wahrscheinlich auch nur, solange es nicht um ihn selber geht. Er wird lieber einen Zornigen. Und etwas macht ihn fertig. Das haben wir jetzt, wisst ihr, der Jonas ist ja ein Gottesmann, der ist Gott viel näher und er hat viel tiefere Gedanken als wir bis jetzt. Und wir probieren uns einmal, diesen Gedanken auf die Spur zu machen, warum er ihn so fertig gemacht hat. Eins war mal, der hat gemerkt, der Jonas, Gott liebt Menschen so sehr, dass er für diese Menschen von seinem Entschluss abweicht. Er hat ja gesagt, ich werde sie vernichten, wegen ihrer Bosheit. Er hat nicht gesagt, vielleicht, ich werde sie vernichten. Also Gott, und hat sie dann nicht gemacht, weil sie seine Leitung hat. Und Gott sagt A, ich mache A, und nachher macht er gleich B. Und das macht der Jona fertig. Das ist zu viel für ihn. Er sagt dann im Vers 3 so, mach nun meinem Leben ein Ende her. Ich will lieber sterben, als zu leben. So jetzt sind wir ja schon mal gewesen, wo er im Meer abgesunken ist und ein Buch vom Fisch, wo er am Tod nahe war. Und dort hat Gott ihn begnadigt, hat ihm das Leben neu geschenkt und der Jona war begeistert gewesen. Aber von dieser Begeisterung ist inzwischen nicht mehr viel rum. Hinter dem Todeswunsch steckt eine Verzweiflung. Er ist verzweifelt wegen seinem Bild von Gott. Vielleicht denkt er, dass Gott zu einem Hampelmann mutiert, wo man nicht mehr ernst nehmen kann, weil er einfach Schuld durchwinkt. Und mit so einem ungerechten Gott, der nicht Recht schafft, hat er mega Mühe. Aber ohne Gott zu leben, ist irgendwie auch nicht möglich. Darum ist er enorm verzweifelt. Und ihr Lieben, am Jonas sein Problem ist brandaktuell. Gott muss gerecht sein. Oder? Wir wollen doch Gerechtigkeit heute. Also ich glaube, niemand, der neutral ist und nicht betroffen ist von einer Sache, will nicht das, also will Gerechtigkeit. Stell dir mal vor, ein Räuber bricht bei dir daheim ein und verwüstet deine Wohnung, dein Haus, klaut alles, was wertvoll ist. Und du und deine Familie sind daheim und denkt, wow, kommt wieder rein jetzt Nacht, hast Angst, kannst nicht mehr recht schlafen. Der Räuber wird verwüstet, er kommt vor Gericht. Und der Richter sagt, oh du bist doch mein Nachbarsbub gewesen, von früher, gell? Ja, du bist immer gut gewesen. Weißt du was, ich lade dich gehen. Komm, mach's einfach nicht mehr, gell, ich lade dich gehen. Was würde man sagen? Weg mit dem Richter! Never ever again, oder? Nicht mehr, den wollen wir nicht mehr. Und der Jonas sagt, weg mit dem Gott, der so ungerecht ist. Das will ich nicht mehr. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wollen wir einen liebenden Gott, wo allen vergibt, auch den ganz Bösen, einfach so, oder wenn wir einen gerechten Gott, der Unrecht anpackt, der sagt, Bürstli so nicht, ob es jetzt schwer ist oder kleinere Sachen, wobei das dann auch für uns selber würde gelten, müssen wir auch sehen. Wo wir nämlich Gottes Maßstab nicht genügen, kommen wir von Gott flach raus. Und dummerweise sind Gottes Maßstab an ihm orientiert und Gott ist vollkommen. Er ist heilig. Und wenn etwas unheilig ist, kann man bereits nicht bestehen vor ihm. Was soll es denn jetzt bitte sein? Wenn wir einen gerechten Gott oder wenn wir einen liebenden Gott? Ich komme darauf zurück. Aber die Reaktion von Jona hätte ja bei Gott können jetzt einen Skandal auslösen können. Wenn so ein wichtiger Mitarbeiter tut so affenblöd, wenn Gott Gnade schenkt, das geht nicht. Ist nicht mehr tragbar. Fristlose Kündigung. Man könnte dann sagen, ja gut, das kleine Prophetli, das ist ja schon stinkfrech, wie der mit Gott umgeht. Jetzt ist genug heute unten. Jetzt soll Gott mal bitte den Vorschlaghammer auspacken und dem mal richtig sagen, was Sache ist. Ja gut, es wird ein bisschen Finger langen natürlich von Gott. Eben genau nicht. Genau so ist Gott eben nicht. Sondern er redet liebevoll und sagt, der Herr antwortet ihm, ist es recht, dass du zornig deshalb bist? Er stellt die einfache Frage. Und da kommt uns Gottes unendliche Überlegenheit entgegen. Und seine Liebe. Er hat das Recht gehabt, den schwierigen Prophet in den Senkel zu stellen für immer. Aber er macht es nicht. Und warum macht er es nicht? Einerseits, weil er ihn liebt. Und andererseits, weil er nicht nur das rote Täubeli-Gesicht sieht vom Jona. Ist ja manchmal herausfordernd, oder? Haben ihr vielleicht auch schon bei euren eigenen Kindern so täubelt, irgendwann nervt es einem schon ziemlich. Und Gott sieht hinter das täubelige Gesicht von Jona und er sieht seine Not. Not von ihm und die Angst im Blick auf die weitere Geschichte von Syrien. Das Weltreich, oh, das starke Reich, das Israel bedroht. Der Jona hat nicht nur Stress wegen einem möglichen Wischiwaschi-Gott, der das Sünd durchwinkt, sondern er hat wirklich Angst um sein eigenes Volk. Und wisst ihr, was krass ist? Zu Recht. 60 Jahre später, was ist passiert? Die Syrer haben das Nordreich Israel am Boden gleich gemacht, platt gemacht. Krass. Und Gott nimmt die Nöte von Jona ernst und will nur nicht verletzen, sondern auch ihn. Es ist wie wenn der Jona, wenn Gott würde dem Jona sagen, ich weiss, du verstehst mein Handeln jetzt nicht. Du kannst mich nicht nachvollziehen, aber ich werde dir eine tiefere Erkenntnis geben. Und dann verstehst du mehr, dann sieht die Situation anders aus. Und mich müsste jetzt vielleicht auch mal fragen, warum hat Gott das gemacht? Der hat ja gewusst, was die nachfolgende Generation von Assyrer macht. Der hat das gewusst. Warum hat er denn die jetzt da verschont? Erstens mal, das Hauptproblem sind nicht die Assyrer gewesen, sondern es sind Nordreich Israel gewesen. Sie haben sich von Gott abgewendet, sind aus Gottes Schutzgebiet davongelaufen. Sie haben gesagt, wir wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben, wir haben unsere Götzen und so. Und durch das sind sie schutzlos gewesen. Gott hat sie nicht mehr geschützt. Und dann sind die Assyrer gekommen. Sie sind selber schuld gewesen. Und das Zweite, Gott hat die Assyrer gerettet, wie wir da gesehen haben, und hat ihnen eine Freiheit gegeben, sich auch wieder neu von Gott abzuwenden. Er hat ihnen die Freiheit gegeben und die nachfolgende Generation hat das ja dann auch gemacht, dass sie sich von Gott abgewendet haben. Wisst ihr, Gottes Liebe beinhaltet Freiheit. Gott zwingt niemanden, bei sich zu bleiben, weil das ist nicht Liebe. Er will nur freiwillige Leute bei sich haben. Gott zwingt uns nicht, mit ihm zu leben, seine Gebote zu halten. Aber die Freiheit, die Gott uns gibt, hat eine Kehrseite. Die Rückseite heisst Verantwortung. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir mit dieser Freiheit machen. Wenn ich als Christ zum Beispiel meine Freiheit nutze und nur für mich selber lebe, egoistisch bin und meine Zeit einfach ein bisschen verplempeln und nur für mich mache, dann werde ich das in der Ewigkeit, ich bin dann zwar bei Gott, ich glaube an ihn, aber ich werde es bereuen. Ich denke, oh, ist das schade, ich habe die 70, 80, 90 Jahre so verplempelt, ich bereue es brutal. Aber ich muss Konsequenzen tragen, es ist ja so. Wenn jetzt jemand seine Freiheit nutzt, die er hat, und Gott ablehnt, dann ist die Konsequenz davon, er muss das Leben ohne Gott gestalten. Und das heisst eben auch, er muss das Leben ohne Gott leben nach dem Tod, in der Ewigkeit. In alle Ewigkeit ohne Gott leben. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht oberflächlich darauf losleben, sondern dass wir uns immer mal Gedanken machen, die tiefer gehen. Über Gott, über die Welt. Und der Jona, was macht er? Er ist immer noch überzeugt, dass er im Recht ist. Und dass Gott es dann schon noch schnallen müsste. Und so heisst es in der Bibel, er wandert aus Ninive raus. Interessant, er wandert östlich aus Ninive. Oder? Israel ist im Westen. Wenn er wieder heim will, müsste er eigentlich in die andere Richtung. Aber er geht in den Osten, möglichst noch weiter weg, wo der Tempel ist. Und dann hückelt er dort an und schaut auf die Stadt runter und wartet, was passiert. Weil Gott hat ja ursprünglich gesagt, dass nach 40 Tagen das Gericht kommen soll. Und er hat eine kleine Hoffnung, hat er noch, dass Gott vielleicht doch noch zu Sinne kommt. Und Jona sitzt so dort und schaut und dann lässt Gott über Nacht einen Rizinus wachsen. Das ist so ein Strauch. Er lässt ihn wachsen und der Rizinus gibt dem Jona Schatten. Und es heisst in der Bibel, dass der Jona sich mit grosser Freude über den Rizinus gefreut hat. Und das zeigt auch, wie der Jona bereits schon einfach weit in den Zorn gebracht hat. Er beharrt darauf, dass hunderttausende Leute sterben, aber er freut sich wie ein kleines Kind über den Rizinus, der ihm ein bisschen Schatten gibt. Und dann heisst es weiter im Vers 7 und 8. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen singenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Sonnenstich wahrscheinlich. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Der Jona ist immer noch am Abwärtsstrudel und er wünscht sich den Tod. Und Gott ist immer noch mit drin, in dem Prozess, den Jona zur Umkehr zu führen. Und da hat Gott zum Jona gesagt, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona zornig bis zum Tod. Gott will ja den Jona zum Nachdenken bringen. Und er will ihm zeigen, was Gnade wirklich heisst. Der Jona ist längst nicht mehr rational. Er benimmt sich ganz komisch. Die Antwort auf die rhetorische Frage wäre ganz klar nein. Und er sagt, ja, bis zum Tod. Und das Schärfe kann man so nicht mehr ausdrücken. Mich erinnert das Verhalten, auch, wie es schon vorkam, ist bei uns daheim, bei unseren Kind. Also ich könnte jetzt auch vielleicht ein Beispiel von mir erzählen, aber ich erzähle es lieber von den Kind. genau, und so ein Beispiel, oder, dass unser Tim so seine kleine Schwester Jael geärgert hat bis aufs Blut. Und sie ist so in Rage gekommen, dass es irgendwie nichts mehr recht war. Man konnte nichts mehr machen. Wirklich nichts mehr. Ausser, das ist dann ein Geheimtrick, wenn ich ihr vorgeschlagen habe, den Tim zu fesseln und für 2 Jahre das Zimmer zu sperren, dann ist wieder so ein kleines Smile über das Gesicht gehuscht. Aber sind wir nicht alle auch schon ein bisschen an dem Punkt gewesen, wo wir so ähnlich uns verhalten haben? Gegenüber Menschen, gegenüber Gott vielleicht. Und wenn man sich so einen Konflikt verrennt hat, ja, oder vielleicht sogar gegenüber eigenen Partner, Ehepartner oder Partner, wenn man sich gegen Gott so verrennt hat in einem Konflikt, dann ist es auch schwer, auch wieder rauszufinden. Und das ist auch demütigend, oder? Auch in der Beziehung zueinander. Das ist wie demütigend. Wer demütigt sich jetzt zuerst? Und dann kann man sich so, beide ein bisschen, ja. Aber es ist auch gut, wenn man möglichst bald umkehrt, weil es wird ja nicht einfacher. Es wird immer schwieriger. Und dann setzt Gott zum Schlusswort an. Also die beiden Verse, mit dem endet das ganze Buch Jona. Und die lesen wir jetzt zusammen. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Also Gott verwendet den Rizinus als Gleichnis für den Jona. Er sagte mit Jona, du hast dich über die Studie ganz fest gefreut, obwohl du keinen Finger krumm gemacht hast. Wie viel mehr sind mir die vielen Menschen in Ninive wichtig, weil ich an dir geschaffen. Ich kenne dich zutiefst. Und in dieser Stadt hat es 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Und damit sind kleine Kinder gemeint. So wie Nora zum Beispiel. Die können nicht, die sind schuldunfähig. Sie haben kein Verständnis für Schuld. Und die sind Gott ganz besonders wichtig. Wenn man vom Neuen Testament her denkt, sagt Gott, hey Jona, du willst sterben wegen dem Pflänzchen, wegen dem Schatten. Das ist lächerlich. Ich würde sterben für jeden einzelnen von diesen vielen Menschen. Und ich würde es nicht nur, ich würde es auch tun. Was dann etwa 800 Jahre später an Karfreitag passiert ist. Mit dem Rizinus will Gott den Jona überführen und will sein einseitiges Gottesbild weiten. Und der Jona? Ja, ihr könnt aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt. Dort steht nichts mehr. Es kommt keine Reaktion vom Jona. Wir wissen nicht, was er gedacht hat. Aber mich erinnert, also er schweigt einfach, mich erinnert das an einen anderen Herr aus der Bibel. Der Hiob. Habt ihr schon gehört, von dem kommt ja der Begriff Hiobsbotschaft. Das kennen wir alle. Kommt von dem Hiob in der Bibel. Und der hat auch mit Gott gestritten. Und hat gefunden, Gott handelt falsch. Und dann hat Gott ihm eine tiefere Erkenntnis geschenkt. Und der Hiob ist völlig überwältigt. Und merkt, wow, Gott, ich sage gar nicht mehr. Es heisst dann wörtlich, er sagt, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ist völlig still, sagt Gott, du bist okay, alles okay, du hast alles richtig gemacht. Und ich glaube, das Schweigen von Jona in diesem Buch zeigt, dass auch Gott mit ihm zum Ziel gekommen ist, wie der Hiob. Aber warum zeigt uns das Buch keine Reaktion vom Propheten? Wäre doch noch schön, wenn man es jetzt könnte schwarz auf weiß haben. Ich glaube, Gott spielt uns den Ball zu. Uns, wenn wir uns mit dem Text befassen heute. Und er will, dass wir ihm eine Antwort geben auf die Frage, bist du bereit, dich weiterzuführen zu lassen im Verständnis, wer Gott ist? Wie er ist? Bist du bereit, dich auf die Gnade von Gott einzulassen und sie auch anzunehmen? Gott will unsere falschen Gottesvorstellungen überwinden, dass wir ihn so kennenlernen, wie er wirklich ist. Und dazu führt uns Gott zwischendurch einmal Wege, die für uns ein Skandal sind, ein Ärgernis. Ich würde mich wundern, was du von dieser Predigt denkst. Vielleicht findest du es ein Skandal. Aber lass dich herausfordern. Vielleicht steht ja Gott dahinter, der dich weiterführen will. Aber etwas macht das Buch Jona klar. Wenn wir mit Gott leben, dann ist es keine Option, einfach zu bleiben bei dem, wo wir sind. Einfach zu bleiben, was vermeintlich Sicherheit gibt. Gott führt zu Veränderungen. Gott führt weiter, zum Weiterdenken, auch zum Umdrehen. Das Leben mit Gott ist kein Stillstand. Es ist Illusion. Stillstand bei Gott ist Illusion. Erst im Himmel müssen wir uns nicht mehr verändern. Und darum, wer mit Gott lebt, der lebt in einer Spannung. Einerseits heisst Glauben. Das heisst einerseits bleiben. Bleiben bei Gott. Bleiben bei seiner Wahrheit. Sich festhalten an dem unveränderlichen Gott, der uns Halt gibt und der immer treu ist. Und auf der anderen Seite heisst Glauben, sich zu bewegen. Unvollständige Gottesbilder zu hinterfragen und fürchten zu gehen. Bleiben und bewegen. Beides gehört zusammen und beides ist wichtig. Und genau das hat beim Jona den Skandal ausgelöst. Sein Ärgernis, der Skandal von der Gnade, war Gerechtigkeit Gottes und Liebe Gottes. Das passt nicht zusammen. Das kannst du nicht logisch zusammendenken. Es ist entweder ist er gerecht oder es ist Liebe. Aber gleichzeitig, ich meine, gehen wir zurück zu dem Richter. Wenn er den Räuber entlassen hätte, einfach so, dann wäre das Liebe gewesen. Auf der zwischenmenschlichen Ebene. Aber es wäre ungerecht gewesen. Wenn er ihn verurteilt hätte, wäre es gerecht gewesen. Aber seinem Jugendfreund gegenüber wäre es nicht Liebe gewesen. Also, wie kann Gott beides sein? Wie ist das möglich? Und das ist auch das, was wir eigentlich möchten. Wir möchten ja beides. Wir möchten den liebenden Gott oder wir möchten den gerechten Gott. Aber es ist wie nicht möglich. Wie hat Gott das Problem gelöst? Gott kann nur gerecht und barmherzig sein, weil sein Sohn Jesus Christus bereit war, die Ungerechtigkeit von dir, von mir, von allen Menschen auf sich zu nehmen und dann dafür zu sterben, die Strafe dafür zu tragen, obwohl er nichts mit dem zu tun hatte. Hat er das gemacht? Und darum hat es jetzt einen Ort gegeben, wo das Gericht ausgeführt worden ist. Nämlich, wo Jesus gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Karfreitag denkt man an das. Und am dritten Tag hat Gott Vater den Jesus zum Grab ausgeholt. Hat ihn übernatürlich, natürlich, hat er ihn zum Grab ausgeholt, zum Leben erweckt. Und Jesus lebt heute im Himmel. Und so ist Gerechtigkeit passiert auf der einen Seite. Und jetzt kann Gott allen Menschen gegenüber Liebe zeigen, Barmherzigkeit all denen, die den Opfertod von Jesus für sich in Anspruch nehmen. All die, die ihn glauben. Wenn ich aber den Opfertod für Jesus nicht in Anspruch nehme, dann kann Gott nur gerecht sein zu mir und nicht liebevoll. Also wir sehen, Jesus liebt uns so fest, dass er als Unschuldiger für uns den Kopf angehebt hat. Und er nimmt uns die Ungerechtigkeit ab, die wir produziert haben, und schenkt uns seine Liebe, die uns die Tür in den Himmel aufmacht. Wegen Jesus ist Gott ein Gott von der Gnade. Und etwas fällt auch noch auf. In diesem Buch Jona, Gott erhört Gebet. Die Schiffsleute im ersten Kapitel haben Gott um Gnade angefleht, er hat sie erhört. Der Jona im Buch vom Fisch, im zweiten Kapitel, hat Gott um Gnade angefleht, er hat ihn erhört. Im dritten Kapitel, die Leute von Ninive, nachdem sie Predigt gehört vom Jona, haben Gott um Gnade angefleht, Gott hat sie erhört. Gott erhört die Gebete von denen, die ihn anrufen. Und er erhört auch deine Gebete. Probier es aus. Ich möchte uns Mut machen, dass wir das ausprobieren. Und vielleicht ist es bei dir ja ein unvollständiges Gottesbild. Und du kannst beten, Jesus, zeig mir das auf. Wenn ich ein falsches Verständnis habe von dir, zeig mir es. Und zwar egal, ob du schon lange mit Jesus lebst oder vielleicht, dass dir jetzt noch ein bisschen fremde Gedanken sind. Wie viele Leute, auch Christen, wie viele Leute meinen, ich muss mir die Liebe von Gott verdienen. Ich muss irgendwie, Christ sein, etwas mit guten Taten. Dann musst du das und dieses und jenes und dann hast du vielleicht Glück von Gott. Kabis. Andere denken, Gott ist wie ein altes Grossväterli, der auf einer Wolke sitzt und sieht nicht mehr so gut und hört nicht mehr so gut. Und das, die Schuld, die da passiert, sieht es nicht mehr so recht. Einfach durchwinken und man kann tun, was man will. Es gibt keine Konsequenzen. Kobis. Als ich ein junger Erwachsener war, schon 2-3 Jahre her, hatte ich ein gutes Bild, das heisst langweilig. Gott ist langweilig, ist nicht relevant für mein Leben. Und dann habe ich mit 24 die Entdeckung von meinem Leben gemacht. Ich habe gemerkt, mein alter Gottesbild war Kabis. Gott ist real erfahrbar. Es ist eine Beziehung möglich. Es ist zwar unsichtbar, der Mann, die Person, aber er ist real erfahrbar. Und das war so ein grosser Gewinn für mein Leben bis zum heutigen Tag. Gott ist erfahrbar. Jeden Tag im Kleinen, oft im Kleinen, manchmal auch im Grossen. Und auch du kannst den Gewinn an Land ziehen. Und das wünsche ich dir. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte von Herzen danken sagen für das Buch Jona. Es ist so viel drin, Herr. Und es ist so wertvoll und es ist so lebensnäher. Und es hat so viel mit meinem, ich denke auch mit unserem Leben zu tun. Und Herr Jesus, ich glaube fest, du bist mit Jona zum Ziel gekommen. Und Herr, du willst auch mit uns zum Ziel kommen. Du lässt uns aber die Freiheit, du zwingst uns nicht. Ich bitte dich so fest, Herr Jesus, aber schenk, dass wir, ja, dass uns die Augen aufgehen, wenn wir noch nicht das volle Bild haben von dir. Hilf, dass wir uns packen lassen von dir, du wunderbarer Gott. Danke viel, viel mal, dass du Geduld hast und dass du dich um uns bemühst. Gib uns Mut, Herr Jesus, deinem Ziehen nachzugehen. Amen.